Das ist so eine Sache mit dem Mai. Was ist der große Vorteil vom Mai? Also, dass die Blumen kommen und dass alles wieder erblüht und wächst. Wir haben so viele Feiertage. Ja? Die Donnerstage und die Montage, die frei sind und so weiter. Letzten Donnerstag war auch ein freier Tag und viele nützen das für ein verlängertes Wochenende. Ne? Darum sind auch wenige da heute. Ist gut so, passt so, aber habt ihr eigentlich mitbekommen, warum, was es für ein Feiertag war, den wir gefeiert oder nicht gefeiert haben? Himmelfahrt. Und ich habe ein bisschen so nachgedacht, eigentlich geht es bei uns ziemlich unter. Die Himmelfahrt Jesu ist kein Hauptfeiertag in unserem Kirchenjahr. Es wird bei weitem nicht so gefeiert wie Weihnachten, die Geburt Jesu, oder Ostern, das Sterben, die Auferstehung und Pfingsten in 1,5 Wochen. Das sind die großen Feiertage. Aber das Himmelfahrt ist nicht so wichtig und auch in der Bibel, ehrlich gesagt, ist es nicht so zentral. Ja? Habt ihr schon mal nachgeschaut? Es gibt eigentlich nur eine kurze Erwähnung über die Himmelfahrt im Markus-Evangelium. Da schreibt Markus am Schluss: Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Ein Satz, ein Vers. Matthäus, Johannes berichten gar nichts drüber, aber Lukas berichtet zweimal. Einmal im Lukas-Evangelium und einmal in der Apostelgeschichte. Und diesen Text in der Apostelgeschichte möchte ich heute mit euch gemeinsam anschauen. Und ich bitte euch, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Der Text wird zwar zwischendurch auch auf der Folie sein, aber es ist immer gut, wenn man mitlesen kann. Das mache ich auch. Der Überblick, es wird drei Abschnitte geben. Es geht um Warten, darum auch das letzte Lied. Der erste Teil, die Verse 4 bis 8, Warten und eine falsche Frage. Und dann kommt eigentlich die Erwähnung der Himmelfahrt, auch wieder nur ein Vers, ein überraschender Abschied. Und dann kommt wieder eine Frage mit einer Botschaft und ein weiteres Warten. Und ihr werdet sehen, es geht viel um Warten, in unserem Leben auch. Zuerst möchte ich einen kurzen Rückblick machen oder uns versuchen, in diese Situation hineinzuführen, in der die Jünger damals waren. Die Jünger und die Apostel, muss man jetzt schon sagen. Ihr müsst euch das vorstellen. Sie hatten zuerst eine Katastrophe erlebt. Eine riesige Katastrophe. Ihr geliebter Herr, Meister, Lehrer, Jesus, der Messias, ist auf die grausamste Weise, wie man sich's vorstellen kann, vor ihren Augen hingerichtet worden. Ich weiß gar nicht, ob alle das wirklich angesehen haben, weil sie sind davon gelaufen. Einige von der Ferne vielleicht schon, aber sie wussten es. Sie wussten, was jetzt passiert war. Eine riesige Enttäuschung. Und diese Enttäuschung kommt für mich sehr gut zum Ausdruck, als die beiden Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus gingen, zu einem Unbekannten, der neben ihnen ging, sagten: Weißt du nicht, was in Jerusalem passiert ist? Was an Jesus getan wurde? Wir hatten nämlich gehofft, und das ist die zentrale Aussage, die ich jetzt vorlesen möchte, dass er, Jesus, es sei, der Israel erlösen werde. Wir haben gehofft, dass er, Jesus, Israel erlösen werde. Und diese Hoffnung hat sich scheinbar in ihren Augen nicht erfüllt. Eine Katastrophe. Und das muss schon sehr, sehr tief gehen, wenn du etwas erwartest, wenn du etwas hoffst, wenn du alle deine Gedanken auf etwas ausrichtest und auch einem Menschen, einem ganz besonderen Menschen, vertraust und das endet dann so. Eine riesige Enttäuschung. Und dann, die Jünger, die nach Emmaus gingen, hatten plötzlich, wurden ihnen die Augen aufgetan, dass der Unbekannte Jesus war, der Auferstandene. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und dann war er weg. Und so ist das Wunder der Auferstehung in den nächsten 40 Tagen immer wieder passiert für sie. Plötzlich ist Jesus erschienen und dann war er wieder weg. Das muss eine wirklich aufregende Zeit gewesen sein. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn das so weiterginge? Wenn es wirklich so weiterginge und es wäre auch heute noch diese Zeit. Und plötzlich kommt Jesus durch verschlossene Türen irgendwie und ist da. Und dann ist er wieder weg. Das wäre für uns eine völlig andere Situation und auch Realität. Und in diesen 40 Tagen ist es immer wieder passiert, dass Jesus durch versperrte Türen in Situationen hineingekommen ist, wo sie frustriert waren am See Genezareth. Sie haben fast eine ganze Nacht lang vergeblich gefischt und dann steht er am Ufer und hat ihnen schon ein Frühstück bereitet und sagt noch, werft die Netze dort aus. Und dann kommt er wieder dort in eine Versammlung, wo viele beieinander waren. Also es war eine wirklich spannende Zeit. Und diese Zeit, in dieser Zeit hat Jesus etwas gemacht, er hat die Zeit genützt und das lesen wir im Vers 3 von der Apostelgeschichte 1. Da steht nämlich, während der 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er sprach über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er hat in dieser Zeit ihnen viele Dinge erklärt. Und dieser eine Satz ist sicherlich nur eine kürzeste Zusammenfassung von dem, was Jesus damals mit ihnen gesprochen hat. Gekommen, wieder weggegangen, aber immer wieder hat er ihnen eine Botschaft gesagt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes, habe ich schon gesagt. Und jetzt beginnen wir mit unserem Text im Vers 4. Und bei einem solchen Zusammentreffen, wieder kam Jesus irgendwie herein, hat sich Folgendes ereignet. Einmal, und es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Eine gemeinsame Mahlzeit, ich finde das eigentlich wirklich, ist eine Nebenbemerkung, ja, aber ich finde es das super, dass die auch miteinander gegessen haben, gefeiert haben. Gastfreundschaft, gemeinsames Essen, das hat einen Wert, auch im Reich Gottes, ja. Also sie sitzen da beieinander, reden und essen mit Jesus und Jesus erzählt ihnen eine zweite Sache. Das erste, was wir gelesen haben, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes und jetzt spricht er auch noch über die Erfüllung der Zusage des Heiligen Geistes. Das zweite Thema, was ich so irgendwie merke, der zweite Schwerpunkt seiner Lehrtätigkeit als Auferstandener war, alles, was mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Und da werden wir sehen, dass das auch eine Bedeutung hat. Er gibt ihnen eine Anweisung. Und diese Anweisung ist eine, die auch uns oft gilt. Warten. Es liegt Kraft im Warten, haben wir gerade gesungen. ist das wirklich immer Kraft oder ist das etwas, was nervt? Also, wie leicht fällt es euch, auf eine Sache zu warten? Wenn du etwas wünschst, ja? Und unsere Augen, unsere Ohren und alles ist ja darauf ausgerichtet, Dinge wahrzunehmen. Und diese Sinne werden ja dazu verwendet, unser Begierden zu wecken. Ja? Von der Werbung, auch vom Vater, auch vom Feind, ja? Auch von Gott, ja, kann man auch sagen. Aber es gibt so viele Dinge, die wir unbedingt haben wollen. Und zwar schon heute und sofort. Das Motto der heutigen Zeit ist, ich will alles und das sofort. Weiß nicht, stimmt das? Oder? Aber ich habe schon den Eindruck, du musst alles und das sofort haben. Kannst du warten? Kann ich warten, bis das, was Gott mir verspricht, eintritt? Oder will ich nachhelfen? Wir haben so viele Beispiele in der Bibel, wo Warten ein Thema war und ist. Ich finde, das stärkste Beispiel ist der Abraham. Ja? Der hat 80 Jahre, ja, sehr viele Jahre gewartet, bis er 80 war, bis sein versprochener Sohn gekommen ist. Könnt ihr euch vorstellen? Immer nur warten. Und was passiert, wenn wir warten müssen? Es kommen Fragen. Geht das nicht mehr? Können Sie weiterdrucken? Es geht nicht. Was muss ich jetzt sagen? Jetzt kommt es. Ja. Worauf warte ich? Warum warte ich? Und wie lange warte ich? Diese Fragen sind eigentlich naheliegend. Ja? Wenn ich irgendwo in einer Situation bin, die mir nicht angenehm ist und ich soll warten, dann frage ich, warum? Warum ist es jetzt so? Warum muss ich jetzt warten? Warum geht nichts weiter? Warum tut Gott nichts? Und wenn ich keine Aussicht habe, wenn mir der Weg versperrt ist, wenn ich keine Perspektive habe, dann frage ich, worauf soll ich denn warten? Ich sehe keinen Weg. Ja. Und wie lange noch? Wie lange noch? Sind wir schon da? Berühmte Frage der Kinder, wenn man im Auto fährt. Wenn man bei Bruck rausfährt, ja, und in Leoben fängt schon an. Sind wir schon da? Nein, schon lange her bei mir. Aber jetzt kommt es mit den Enkelkindern. Können die auch warten? Die müssen auch warten lernen. Schwierig. Jeder Mensch muss das lernen. Und ich glaube, das ist ein Ding, das wir auch bis ins Alter lernen müssen. Warten auf den Herrn. Geduld haben. Die Jünger hatten einen Auftrag, nämlich in Jerusalem zu warten. Und es war auch eine Verheißung dabei, sie hatten auch ein Ziel, ja, sie wussten worauf und sie hatten eine wirklich tolle Erfahrung hinter sich. Und ich glaube, es ist ihnen vielleicht nicht so schwer gefallen. Aber sie haben trotzdem Fragen. Und wie Jesus das nächste Mal bei ihnen war, stellen sie die Frage, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, dass du das Reich für Israel wiederherstellst? Wenn man so wartet, dann stellt man halt und fragt man sich halt einige Dinge. Und sie sagen, ja, wir sollen jetzt in Jerusalem warten, wie lange noch, wissen wir nicht, aber wir warten halt. Und dank, worauf warten wir eigentlich? Ist jetzt die Zeit, dass du für Israel das Reich wiederherstellst? Diese Frage ist irgendwie berechtigt, weil Sie müssen uns jetzt wieder in die Situation der Apostel versetzen. Sie hatten eine wunderbare Erfahrung der Auferstehung gemacht. Und jetzt haben sie natürlich ganz große Erwartungen, wie es weitergeht. Jesus, ihr Jesus, ist zwar getötet worden, aber er ist auferstanden und er kommt immer wieder zu ihnen. Und er ist immer wieder da. Und was passiert jetzt? Jetzt wird er vielleicht wirklich einmal allen erscheinen und nicht nur immer uns. Und dann steht er plötzlich mitten am Tempel und alle können ihn sehen und sagen, das ist ja der, den sie hingerichtet haben. Oder er steht plötzlich mitten vor Herodes und vor Pilatus und in der Kaserne der Legionen. Und sie erkennen, wir haben diesen umgebracht, aber er ist auferstanden. Oh, und dann könnten sie sich vorstellen, und jetzt könnte er wirklich einmal die Römer raushauen zum Beispiel. Ja, das wäre eine Sache. Er könnte die Römer hinaushauen. Und er könnte den Hohen Rat absitzen. Und er könnte alles das machen, was wir jetzt so an Ungerechtigkeit erlebt haben, das könnte er beseitigen. Ich kann mir vorstellen, dass sie schon eine gewisse Erwartung hatten, die sie jetzt an Jesus herantragen. Wann ist diese Zeit, dass all das passiert und du das Reich für Israel wiederherstellst? Diese Frage ist jetzt eine falsche Frage, habe ich oben hingeschrieben. Und warum ist das eine falsche Frage? Dreifach falsch. Eine dreifach falsche Frage. Inhaltlich ist sie falsch. Haben sie vergessen, was Jesus sie gelehrt hat in den 40 Tagen? Er lehrte sie die Dinge des Reiches Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das war für die Juden ganz schwer zu verstehen. Und das waren alles Israeliten. Ja? Sie mussten das erst begreifen, dass es jetzt um ein anderes Reich geht. Und es geht nicht mehr um ein nationales oder geografisches Reich, sondern es geht um ein ganz anderes Reich. Auch zeitlich ist die Frage falsch. Jetzt ist die Zeit gekommen, fragen Sie, und vergessen, dass Jesus selbst gesagt hat, dass nicht einmal er die Zeiten kennt, die Gott festgelegt hat im Himmel. Und deshalb sagt er ganz deutlich, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat, über die er allein entscheidet. Es steht euch nicht zu. Die Frage ist nicht berechtigt. Und die dritte Frage ist persönlich. Wer soll dieses Reich errichten? Das war auch falsch. Jesus hat nämlich gesagt, als Antwort drauf, denn wenn der Heilige Geist zu euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall sonst in der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist seine Antwort auf diese Frage. Erstens, ihr werdet nicht wissen, ihr könnt es nicht wissen, weil es Gott tut. Gott weiß nur allein. Zweitens, nicht ich werde das Reich errichten, Reich Gottes, sondern wer? Der Heilige Geist und ihr. Und jetzt kommen wir vielleicht näher dran, zu verstehen, warum Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren ist. Damit sie das begreifen. Jetzt endet eine Zeit, wo Jesus sichtbar und angreifbar auf der Welt war. Aber das Reich Gottes, das nicht mehr nur auf Jerusalem und Israel beschränkt ist, sondern sogar nach Samaria zu den bösen Nachbarn, ja sogar noch weiter hinaus bis ans Ende der Welt reichen soll, dieses Reich Gottes muss jetzt errichtet werden und dazu seid ihr, sagt es zu den Aposteln, durch den Heiligen Geist befähigt, ausgerüstet. In diesem Reich gibt es keine Abstufungen, keine Nationen, keine Unterschiede. keine Unterschiede nach dem Geschlecht, nach dem sozialen Stand, nach der Bildung. Dieses Reich ist anders. Drei Lektionen für die Apostel und auch für uns. Keine Spekulationen über Zeitspannen oder Zeitpunkte in Gottes Handeln. Das betrifft die Heilsgeschichte. Es gibt immer wieder Leute und auch wirklich ernstzunehmende Christen, die anfangen zu spekulieren. Bei dieser Zeit und bei diesen Ereignissen könnte das in der Bibel gemeint sein und das und das. Man kann immer darüber nachdenken und so weiter. Aber es führt sehr oft dazu, dass Spekulationen über Zeitpunkte geschehen und sagen, jetzt ist es soweit. Sekten haben das auch besonders gern, nicht? Und es hat dann schon immer wieder plötzliche Erklärungsnotstände gegeben, wenn die Wiederkunft von Jesus nicht zu dem Zeitpunkt eingetreten ist, wo es vorausgesagt worden ist. Wir dürfen nicht spekulieren. Wir dürfen nicht spekulieren. Zweite Lektion für die Apostel: Das Reich Gottes ist nicht mehr für das Volk Israel allein, oder ist nicht mehr das Volk Israel allein, sondern die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Allumfassend, weltumfassend gibt es dann Jünger von Jesus, die an sein Kommen in diese Welt, an seinen stellvertretenden Opfertod für alle Sünder, an seine Auferstehung und an seine Himmelfahrt glauben. Und die wissen, dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und dass er wiederkommen wird, die gesamte Welt zu richten. Das war jetzt frei, mit freien Worten das Glaubensbekenntnis. Ja? Und das sind über die ganze Welt jetzt verstreut. Nicht nur mehr ein Volk, eine Nation, sondern es sind alle eingeladen. Und ich sagte schon, keine Unterschiede zwischen Nationen, sozialem Stand, Bildung und Geschlecht. Das mussten die Apostel lernen. Das müssen wir auch manchmal lernen. Wir dürfen keine Schranken aufbauen. Ja, wir dürfen nicht das Evangelium anderen vorenthalten, weil sie uns nicht passen. Ich glaube, das findet eher nicht so sehr nach ethnischen, sondern oft nach sozialen Ausgrenzungen statt. Der kommt in die Gemeinde. Das passt mir aber wohl nicht, oder? Der ist ja so anders. Der soll wirklich dazugehören. Jesus macht keine Unterschiede. Der Heilige Geist errichtet, das ist die dritte Lektion, das Reich Gottes durch das Zeugnis der Apostel und der Jünger. Es gibt eine völlige Änderung der Strategie sozusagen in der Heilsgeschichte. Ja? Jesus, wie er da war, hat sich alles um ihn gedreht. Und er hat zwar seine Jünger auch ausgesandt schon, ein Training geschickt sozusagen, aber jetzt beginnt eine völlig andere Zeit damals, bei der Himmelfahrt. Es beginnt eine völlig andere Zeit. 10 Tage später kommt der Heilige Geist, Pfingsten, und von nun an werden die Jünger, die Apostel und die Jünger haben die Aufgabe, das Zeugnis von Jesu Tod und Auferstehung weiterzutragen. Und sie tun das. Und innerhalb von kürzester Zeit, von nur wenigen Jahren, ist ein großer Teil des damaligen Römischen Reiches damit durchdrungen worden. Und das ist ein Wunder, wie das passiert ist. Der Heilige Geist errichtet das Reich Gottes durch die Apostel und durch die Jünger. Ich habe immer Jünger dazu gesagt, weil es sind nicht nur die 11 oder 12, die da als Apostel genannt werden, sondern es waren auch viele andere dabei, die da mitgetragen haben. Und es gilt auch für uns, weil es geht weiter. Und es geht für uns alle weiter. Auch wir sind Jünger und Nachfolger von Jesus. Und Das sind nicht nur die Apostel und deren sogenannte Nachfolger gemeint, sprich irgendwelche geistlichen Würdenträger, sondern es sind alle Christen gemeint, durch die der Heilige Geist das Reich Gottes baut. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist ganz kurz. Ein Satz oder ein Vers, ein überraschender Abschied. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann verhüllte ihn eine Wolke und sie sahen ihn nicht mehr. Nüchtern, kurze Aussage, wenig Details, viel Raum für Spekulationen. Was sind die Fakten? Erstens, Jesus wurde emporgehoben. Es ist ein passives Wort. Also Jesus wurde gehoben. Jesus ist nicht in die Knie gegangen und weggesprungen. Könnte man sich vorstellen, er geht ein paar Mal in die Knie und dann springt er und auf einmal ist er weg. Nein, er wurde emporgehoben. Das hat schon eine Bedeutung. Gott handelt in der Situation. Ja, es ist nicht der auferstandene Jesus, der sich jetzt selbst zu Gott hinaufkatapultiert, sondern Gott hebt ihn empor, das Nächste, empor. Ich meine, es gibt, weil es eben so wenig Bericht in der Bibel gibt, also nur diese zwei Stellen oder drei Stellen, gibt es eigentlich viele theologische Spekulationen und manche sagen, das Ganze ist ja eigentlich nur eine Sonderlehre von Lukas, ja. Weil nur der Lukas hat das wirklich so erwähnt, gut, der Markus hat es auch kurz erwähnt. Alle Briefe beziehen sich aber auch auf den erhobenen und auferstandenen und zur rechten Gottes sitzenden Jesus. Ja? Also es ist nicht so, dass das eine isolierte Sache im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte ist, aber es ist so wenig erklärt. Und es musste für die, also diese Worte wurden sehr oft als missinterpretiert. Und ich finde, es ist aber wichtig, dass man da jedes Wort genau anschaut. Es war passiv und Jesus wurde emporgehoben in eine göttliche Dimension. Gott ist wirklich höher. Ja, wir schauen, wir können Gott nicht sehen. Ja? Aber wir haben schon das Gefühl, dass er oben ist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwo in der Atmosphäre da oben, sondern einfach höher als wir. Und Jesus ist emporgehoben, ganz hinauf zu Gott. Vor ihren Augen. Das war ganz wichtig. Jesus ist vor ihren Augen zu Gott hinauf. Sie haben das gesehen. Warum war das für sie wichtig? Jetzt ist es anders. Vorher ist er immer verschwunden plötzlich. Sie haben nichts gesehen und weg war er. Ja? Aber jetzt haben sie gesehen, er ist zu Gott hinauf, emporgehoben worden, zu Gott hinauf gehoben worden und dann war er weg. Das war ein anderes Weggehen als bisher. Und das war für sie auch wichtig zu verstehen, dass jetzt eine neue Zeit anbricht. Und eine Wolke verhüllte ihn. Sie sahen ihn nicht mehr. Die Wolke, ein Bild für Gottes Wesen, Gottes Anwesenheit, Gottes nicht für uns undurchdringliches Wesen. Wir können das nicht erkennen und sehen. Ja? Wir können ihn nicht erkennen und sehen. Aber diese Wolke hat Jesus eingehüllt. Und so ist es auch für uns noch. Vieles ist nicht offensichtlich für uns. Es ist schemenhaft. Es ist bruchstückhaft, was wir sehen. Obwohl die Bibel uns so viele Sachen über Gott sagt, ist es immer nur Bruchwerk. Paulus schreibt das im Korintherbrief. Unsere Erkenntnis, unser Wissen, unsere Weissagung sind jetzt nur bruchstückhaft, undeutlich, schemenhaft. Diese Details sind den Aposteln sicherlich ganz tief im Herz drin geblieben. Und sie haben hinaufgeschaut und der Mund ist offen geblieben. Kann ich mir gut vorstellen. Da stehen sie da und plötzlich ist Jesus nach oben hin weggenommen worden. Und jetzt wussten sie, jetzt ist er wirklich weg. Ist man jetzt traurig? Was ändert sie jetzt? Oder ist man überwältigt? Ja, überwältigt auf jeden Fall. Und wie sie da so mit offenem Mund stehen, kommt eine weitere Frage. Eine Frage mit Botschaft. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mann zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Die zwei himmlischen Boten, die hatten damals Hochbetrieb übrigens. Die waren immer wieder beschäftigt in der Zeit, wo sie am Grab waren und immer wieder stehen. Wo stehen die? Sind die auch im Himmel? Nein, die stehen am Boden. Plötzlich neben ihnen. Ja? Die Apostel starren hinauf und dann steht jemand, jetzt müssen sie herunterschauen. Ach, das ist wichtig. Sie werden wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Ich will nicht sagen, dass die Himmelfahrt keine Realität war, aber das war ein unglaubliches und einmaliges Ereignis. Aber jetzt stehen wir wieder am Ölberg. Und der ist staubig, steinig. Und diesen Ölberg sind wir schon oft drüber gegangen. Ja? Hinunter nach Jerusalem und drüben wieder hinauf. Das ist nicht weit, das ist eine Viertelstunde. Ja? Aber es ist nicht unbedingt immer, es ist ein beschwerlicher Weg, vor allem wenn es heiß ist. Ja? Und an diesem Ölberg ist schon vieles passiert. Und am Fuß des Ölberges haben sie Jesus in Gethsemane kämpfen gesehen. Und vor dem Ölberg liegt Bethanien. Und dort hat Jesus den Lazarus auferweckt. Die zwei Männer holen die Apostel wieder runter in ihr Jetzt. Jetzt seid ihr da hier. Jetzt steht ihr da am Ölberg. Und was macht ihr da? Ihr kauft hinauf. Halt! Dieser Jesus wird wiederkommen. Eine Botschaft. Die Botschaft der Boten ist, richtet zuerst den Blick wieder auf die Erde. Komm wieder jetzt an. Ja? Jetzt müsst ihr wieder etwas machen. Ja? Wir sehen dann gleich, was sie dann gemacht haben. Und dann sagt die Botschaft, aber Jesus kommt wieder. Das war für die Apostel und für die Jünger der damaligen Zeit eine ganz zentrale Erwartung. Diese Erwartung ist über die fast 2000 Jahre, die es vergangen sind, etwas verblasst. Das müssen wir offen eingestehen. Wir rechnen noch damit, ja, aber wann? Ja, irgendwann wird es schon sein. Aber es kann auch heute sein. Jesus kommt wieder, sagt er, sagen die Boten. Er kommt wieder und zwar er kommt auf dieselbe Weise. Das ist auch wichtig. Er kommt wieder in der Wolke, wieder von oben, ebenso überraschend, ebenso rätselhaft, aber sichtbar. Die ganze Welt wird ihn sehen. Er kommt aus einer anderen Dimension und in Offenbarung schreibt der Apostel Johannes, der es am längsten überlebt hat. Alle anderen sind schon vor ihm vermutlich dem Märtyrertod gestorben. Er wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Jesus kommt wieder, auf dieselbe Weise, wie er gegangen ist. unerwartet, unangekündigt, rätselhaft, von oben herab, aber sichtbar für alle. Jetzt beginnt ein neues Warten, ein weiteres Warten. Die Apostel kehren vom Ölberg nach Jerusalem zurück, laut Lukas Evangelium, da ergänzt es, sagt er, mit Freuden. Jetzt, sie waren überwältigt, aber jetzt waren sie auch irgendwie froh. Ja, er kommt eh wieder, ja. Und wir haben was Wunderbares erlebt. Und sie erzählen das natürlich ihren anderen Freunden und den anderen Jüngern. Sie kommen auf den Ölberg zurück. Und es beginnt ein weiteres Warten. Das Warten auf den Heiligen Geist dauert nur 10 Tage. Damals, ne? Es war vom 40. Tag, das war die Himmelfahrt, bis zum 50. Tag 10 Tage. 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Und diese Zeit haben sie gemeinsam verbracht. Und was haben sie in dieser Zeit gemacht? Was haben sie gemacht? Sie priesen Gott im Tempel, steht, und das steht im Lukas-Evangelium, und sie beteten anhaltend und einmütig. Das war noch immer eine sehr besondere Zeit für sie. Na klar, sie haben so wunderbare Dinge erlebt. Sie gingen in den Tempel und haben das erzählt. Sie priesen Gott. Das war öffentlich. Im Tempel waren alle Juden. Und sie konnten dort das frei sagen. Ja? Sie haben sich getraut zu sagen, Jesus ist uns erschienen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Ja? Sie haben Gott gepriesen. Und sie haben auch gemeinsam sich zurückgezogen und anhaltend und einmütig gebetet. Das Warten auf die Wiederkunft ist immer noch da. Und diese beiden Herausforderungen gelten auch für uns noch. Wir sollen Gott preisen, ich sage jetzt mal auch verkündigen, und wir sollen anhaltend und einmütig im Gebet verharren. Verkündigung und einmütige Gemeinschaft sind auch heute noch die Herausforderungen im Warten auf den Herrn. Jesus kommt wieder. Erwarten wir ihn? Und sind wir in der richtigen Warteposition? Ich möchte jetzt alles ein bisschen kurz zusammenfassen. Die Himmelfahrt Jesu ist einerseits, Jesus ist zum Vater gegangen. Und das heißt, er ist erhöht und er herrscht. Jesus sitzt am Thron Gottes, er herrscht. Es passiert nichts, was nicht in seinem Willen ist. Aber weil er weggegangen ist, hinterlässt er uns den Heiligen Geist. Er hinterlässt uns jemanden, es ist ja er selber, ja, die dritte Person Gottes, ja, aber wir können es uns schwer vorstellen. Aber es war notwendig, dass der Sohn Gottes, der Jesus, in den Himmel aufgefahren ist, damit der Heilige Geist zu uns kommt und in uns leben kann. Er hinterlässt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist und seine Jünger vollenden jetzt das Werk Jesu auf dieser Erde. Das ist die Herausforderung für die Jünger damals und für heute. Die zweite Botschaft, die Himmelfahrt ist, er kommt, heißt auch, er wird wiederkommen auf dieselbe Weise, in Macht und in Herrlichkeit. Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, weil er sitzt am Thron jetzt und er kommt vom Thron, aber diesmal nicht als Knecht, als Lamm Gottes, das geopfert wird, sondern, wie wir in dem Lied gesungen haben, als der Löwe, der Herrscher. Ja? Und alle werden es sehen und sich vor ihm beugen. Alle müssen dann eingestehen, Jesus ist der Herr. Und er wird richten, die Toten und den Lebendigen. Jesus wird auch Gericht halten. Und das ist eine Tatsache, auch wenn es uns vielleicht manchmal schwer erscheint oder wehtut, wenn wir daran denken, dass so viele Menschen das nicht annehmen, diese Vergebung, und deshalb unter das Gericht fallen. Und er holt seine Kinder nach Hause. Wisst ihr, wenn ihr jetzt Jesus im Herzen habt, dann wisst ihr, dass Jesus, wann immer es sein wird, dass er kommt, wenn wir schon gestorben sind oder wenn wir noch leben, wird er uns bei der Hand nehmen und ins Vaterhaus bringen. Jesus bringt uns nach Hause. Möchtest du dabei sein? Ich wünsche es euch. Jeder, der Jesus ins Herz aufnimmt, der die Vergebung annimmt, der ist dabei. Tu das, wenn du es noch nicht getan hast. Und die Herausforderung ist, das ist ein Vers, ein Zitat aus einem Lied, das ich sehr gerne mag. Wollten wir singen, aber das haben wir nicht geschafft. Ich kann es, aber vielleicht werden wir es ein anderes Mal schaffen. Das heißt, Jesus kommt wieder. Es könnte ja sein, er kommt heute. Darum seid wach und bereit. Es könnte ja sein, er kommt heute. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder in Herrlichkeit. Darum seid wach und bereit. Es könnte ja sein, er kommt heute. Amen.